Ihr hört Back Off. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und diesmal mit dabei der Alex. Hallo Alex.
Ja, hallo, guten Tag.
Und damit hat sich's auch schon. Erik ist beruflich etwas abhanden gekommen. Ann-Marie hat es zeitlich nicht einrichten können. Wir haben eigentlich angekündigt, es gibt drei, ich sage jetzt mal so, das Thema ist TV-Serien, gut und alt. Hätten wir eigentlich gehabt, kurzfristig nochmal umentschieden, es gibt eine kleine Planänderung, wir haben uns ein paar leichtere Sachen rausgesucht, um diese Lücke zu füllen, ganz bewusst diensteifrig sozusagen. Die Rede ist von zwei Netflix-Serien, also wer diesmal Netflix hat, der ist schon mal ganz gut bedient, zumindest rein potenziell. Haters Back Off, Midnight Diner und Kevin Can Wait. Kevin Can Wait hatten wir ja eigentlich im Team eigentlich alle, ich glaube schon irgendwie sehr erwartungsvoll,
Ja, ich glaube, die Ann-Marie nicht so, ne? Weil die kennt das Original, also nicht das Original.
King of Queens mochte sie nicht, glaube ich.
Mochte sie nicht, genau, das war der Grund, ja.
Naja, jedenfalls.
Aber ich glaube, der Rest der Bande hat, glaube ich, jede Folge von King of Queens gesehen.
Genau. Mehrfach sogar. Also früher war das immer so, war das nicht so auf RTL 2 oder irgend so ein Ding, was dann so rauf und runter lief, so gefühlt sechs Folgen am Stück.
War ja auch nicht gesehen.
Aber ganz anders. Na, Kleinigkeit, mit der du hättest wahrscheinlich eher über mit Erik drüber reden können. The Walking Dead ist wieder angelaufen. Ist das jetzt eigentlich die finale Staffel? Irgendwie habe ich schon erzählt, jetzt, dass die Macher von Kirkman gesagt haben, sie wollen auch, dass das Ende soll halt anders werden als im Buch irgendwie. Also da soll schon eine Diskrepanz geben. Mhm. Aber du hast jetzt mal die Fortsetzung quasi angeschaut.
Ob das jetzt die letzte Folge-Serie ist, glaube ich nicht. Also weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, weil das doch sehr erfolgreich ist. Ich glaube, die erfolgreichste Serie momentan, so neben Game of Thrones. Glaube ich nicht, dass es die letzte Staffel ist, da würden sie viel Geld verlieren vielleicht. Lief jetzt am letzten Montag an, das war der 24.10. Da kam ein Tag nach US-Ausstrahlung, kommt direkt auch im deutschen Bezahlfernsehen, auf Fox läuft das ja mit F, kommt ja die immer aktuelle Folge. Ganz schön eigentlich, kann man sich gut angucken. Man kann da auch auf Englisch umschalten, das ist wirklich auch ratsam, weil die deutschen Synchronstimmen sind ein bisschen schwierig. Was wollte ich sagen? Genau, das habe ich auch geguckt. Und ich sag mal so, die Macher haben die Serie in der Tat auf ein weiteres oder aufs nächste Level gehoben. Also die ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Sehr, sehr brutal. Ich glaube, das ist analog zum Comic. Das ist auch wahrscheinlich sehr blutig.
Obwohl das immer noch ein bisschen abgeschwächt ist, dadurch, dass es halt einfach Artwork ist, gezeichnet und schwarz-weiß. Da fehlt halt der Gore-Blutfaktor.
Ah, okay. Aber also die haben wirklich richtiges, es hat nichts mehr mit so ein paar Zombies rennen da rum und wir wollen überleben zu tun, sondern wirklich Psychospiel, Psychothriller mäßig. Also das ist wirklich ganz großes Kino, um das mal so platt zu sagen.
Aber wie machen die Macher das? Also zeigen die wirklich diese, sag mal, Gewalt, die in den Comic vor ist? Ja. Oder wird das mehr so im Hintergrund?
Also das hat wirklich ein neues Level erreicht. Die zeigen da Sachen, wo auch ich bin da, also ich weiß, dass alles nicht real ist, aber selbst ich muss sagen, puh, das ist schon harter Tobak. Also das haben sie sich auch ganz schön gesteigert, ne? Also im Vergleich zur ersten, zweiten Staffel haben sie kaum was gezeigt, aber jetzt zeigen sie schon intensiv Details, wo ich sage, also auch Gewalt gegen Nicht-Zombies, wo ich sage, puh, das ist schon, hat das FSK 18 schon seinen Grund, sag ich mal, ne? Also das, da gucken bestimmt Leute weg, weil es wirklich, also es ist wirklich arg, es ist wirklich sehr, sehr arg. Also da, die es gesehen haben, können es nachvollziehen, speziell auch in der ersten Folge wieder, das ist schon sehr, sehr, sehr brutal. Also auch vielleicht finde ich sogar schon wieder ein bisschen zu krass, was da gezeigt wird. Man muss ja wirklich gut unterscheiden können zwischen nicht real und real. Also das ist schon sehr heftig. Aber wenn man das mal so ein bisschen außen vor lässt, allein die Story und die Figuren, die da auftauchen, ziemlich, ziemlich gut gemacht. Also ziemlich spannend und sehr, sehr gut umgesetzt. Ich weiß ja nicht, ob du hast ja, glaube ich, nie eine Staffel geguckt. Also ich empfehle wirklich, das mal nachzuholen, weil das wirklich von Staffel zu Staffel besser wird und richtig, richtig intensiv wird. Kann man sich wirklich gut angucken.
Hat, glaube ich, auch bei allen Großen auch gestreamt. Ne? Ich glaube, Netflix und Amazon, die haben das, glaube ich, alles normal im Programm. Muss man bloß halt die Altersfreigabe
umgehen.
Ja.
Nee, genau, das ist angelaufen wieder bei Fox. Großer, großer Hype drumherum auch. Und das, was wir auch noch kurz nennen können, was ich auch gerne gucke, ist dann direkt im Anschluss kommt, wie passend, Ray Donovan mit der neuen 4. Staffel, meine ich, ja. Ist ja auch ganz große Geschichte. Kann man sehr, sehr gut weggucken. Wie gesagt, alles beide auf Fox jeden Montag in Deutsch und auf Englisch, wenn man umschalten kann. Ja, kann man
doch
empfehlen.
Ja, das ist doch cool, das klingt doch spannend. Also wie gesagt, bei The Walking Dead wollte ich immer schon mal wieder reinschauen, hab's aber irgendwie aus dem überzeugenden Interesse noch nicht so ganz geschafft und deswegen einmal gucken.
Genau, was ich auch noch ansprechen wollte, ich muss mich ja outen, dass ich jetzt mittlerweile habe angefangen, Downton Abbey zu gucken, bin so irgendwie bei der zweiten Staffel, Mitte zweite Staffel. Muss ich sagen, hatte ich auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, die Jahre. Weiß nicht, hatten wir es jemals besprochen?
Gesehen? Bin ich mir, aber ich glaube, den Piloten habe ich. Also ich habe den Piloten zumindest gesehen, was dafür spricht, dass wir vielleicht doch mal darüber gesprochen hatten. Ich habe ja auch angefangen und fand dieses Ambiente ganz cool. Also irgendwie, es ist halt so aristokratisches Umfeld, irgendwie eigentlich ganz nett und schön gefilmt. Und du hast halt so dieses Haus mit dem ganzen, sag mal, Gesinde, also diese ganzen Bediensteten, die da rumschweben und die Zeitung wird gebügelt und tralala. Also
genau.
Sehr imposant gemacht, aber ich habe dann irgendwie, weiß gar nicht, warum ich nicht weitergeguckt habe.
Also ich kann nur sagen, ich bin ja auch nicht so der Typ für sowas eigentlich, aber da bleibe ich jetzt mal dran. Gefällt mir ganz gut, kann man ganz gut weggucken, irgendwie Samstagabend, wenn man nichts zu tun hat. Das ist sowas für das fürs sanfte Gemüt. Schöne Story, interessante Leute. Habe ich immer unterschätzt, aber jetzt gucke ich es mal durch, sag ich mal. Weil es war ja auch so eine ziemlich erfolgreiche Geschichte.
Ist die eigentlich abgeschlossen? Weißt du das aus dem Kopf? Also ist es da schon
Ich glaube, es waren 7 Staffeln und die sind jetzt, glaube ich, vorbei, genau, und ist, glaube ich, zu Ende, ja.
Das ist auch das Interessante, das war ja auch Gesprächsstoff in Amerika dann relativ oft, also weil das halt einfach gut produziert worden ist. Aber ist es bei mir ist gar nicht so, ich gucke gerade gar nicht so viele Serien. Das Einzige, was ich momentan quasi live gucke, ist Two Broke Girls. Das mag ich immer noch ganz gerne, obwohl es halt irgendwie schon eigentlich die letzten Jahre. Es lebt halt von den Schauspielerinnen und die machen das noch ganz gut. Und das andere ist, The Middle finde ich auch noch wirklich sehr zu empfehlen. Ist einfach spaßig, aber das sind so die 2 einzigen. Ansonsten gucke ich momentan irgendwie viel YouTube, also viele diverse Podcasts, Persönlichkeiten, die da so gibt und so eine Analyse-Dinger zu Filmen und auch Comics, eigentlich ganz cool gemacht. Was uns eigentlich direkt zur ersten Serie bringt, Haters Back Off, verfügbar auf YouTube, alle 8 Episoden sind das, glaube ich, in der ersten Staffel. Ob es da eine zweite geben wird, weiß ich noch nicht so genau. Müsste man mal schauen. Aber was interessant ist, deswegen dieser Bogen von YouTube, die Hauptdarstellerin Colleen Bellinger, die entspringt quasi einem YouTube-Kanal. Also sie ist eine YouTube-Persönlichkeit, die ich persönlich nicht kannte und noch nicht weiter verfolgt habe. Ich habe nur meinem Bruderherz vorher gesagt, also in dieser Serie Haters Back Off spielt sie eben die, ach wie hieß die gute Dame? Mirinda Sings und sieht eher so aus wie Ugly Betty, also dieses etwas nerdige, nicht allzu visuell attraktive etwas, aber im richtigen Leben macht sie durchaus eine sehr passable Figur. Und wie gesagt, also sie kommt aus diesem Hintergrund, sie war so ein YouTube-Star und hat jetzt ihre eigene Show quasi produziert, zwar gemeinsam mit Chris Bellinger. Aber trotzdem ist das ein eigenes Format. Die Besonderheit dieser Show, bei Netflix komplett verfügbar, also man kann, wenn man möchte, das alles am Stück schauen, ist für mich, geht so ein wenig in dieses retro angehauchte Metier, was in letzter Zeit doch relativ häufig vorhanden ist. Also dieses Red Oaks zum Beispiel, also es wirkt alles so ein wenig dated, die Anfänge des Internets sind es. Oder weißt du genau, in welcher Zeit das spielt? Habt ihr das irgendwo mal sagen?
Nee.
Aber es wirkt so ein bisschen schon, oder die sind halt in einem Umfeld, wo es noch nicht ganz so fortschrittlich ist. Man weiß es nicht. Also Zentrum ist eben diese gerade von mir angesprochene Mirinda Sings, also gespielt von der Colleen Bellinger, die in einer, Vorstadtfamilie lebt, die große Klappe hat eigentlich, eine übersteigerte Persönlichkeit, also so für sie ist alles dasjenige, was sie macht, richtig und gut, und ihr Vater filmt sie eines Tages, während sie singt, ich weiß nicht, ob es ganz bewusst gemacht worden ist, jedenfalls ist er von der Aufnahme überzeugt, und das hat ungefähr die gleiche Qualität, wie wenn ich versuche auf der Opernbühne eine Oper zu singen, also es würde einfach ein grandios furchtbar klingen, weder dass ich da eine Note treffe, noch dass ich da eine besonders passable Figur mache. Und genauso ist es eben mit dieser Hauptdarstellerin. Und der Vater findet es eine tolle Idee und lädt es hoch, das Video, bei YouTube natürlich. Wie könnte es anderes sein? Und man hofft quasi dann so jede Minute zum YouTube-Star zu werden, nur allein, weil man eben dieses eine Musikvideo hochgeladen hat. Natürlich kommt es, wie es kommen soll, wenn eine Person nicht unbedingt so aussieht, wie sie vielleicht ja aus diesem breiten Musikgeschäft zu gewohnt ist, dann ja kriegt man das entsprechende Feedback. Und wenn man dazu auch noch nicht singen kann oder sehr schief singt, dann sind die Kommentare natürlich nicht die besten. Und im Sinne von Haters Back Off heißt das einfach, die Dame gibt dann wirklich gar nichts darauf, auf dieses, sondern sie ist halt davon überzeugt, dass sie diese nächste YouTube-Persönlichkeit oder der nächste musikalische Star ist, und das zieht sie dann noch größerem Engagement, je mehr quasi Hasser da ankommen, durch. Der Knackpunkt im Piloten ist, dass es da einen gibt, einen Kommentar, der sie quasi mit dem Leben bedroht, und am Ende stellt sich heraus, dass das nicht einmal unbedingt ihr irgendein Feind war, sondern eigentlich die einzig normale aussehende Schwester, und die wollte einfach nur, dass diese ganze Chose da zu Ende geht. Es gibt jede Menge, ja, sagen wir mal so, kleine humoristische Einlagen. War das ein Piloten? Ich habe, glaube ich, zwei gesehen. Mit dem Goldfischen noch oder mit dem Laden da?
Das war ein Pilot, ja.
Genau, also sie versuchen dann natürlich noch ein weiteres Promo-Video zu machen, wo entsprechend guter Kulisse, und dann der Vater arbeitet im Zoogeschäft, wo ganz viele Fische rumschwimmen, und dann setzen sie ganz, ganz viele Lampen und Scheinwerfer auf, was dazu führt, dass sämtliche Fische eigentlich in diesem Zoogeschäft nachher draufgehen, und das ist halt irgendwie ganz witzig. Die Stärke zieht diese Serie, glaube ich, auch aus dieser Hauptfigur, die sich einfach mal um nichts schert und aber auch gleichzeitig so ein bisschen überheblich ist. Also sie hat auch einen Freund, der quasi so ein wenig hörig ist, also so da quasi einfach irgendwie alles macht, und sie behandelt ihn entsprechend auch wie Dreck irgendwie, was ich persönlich nicht ganz so schön finde. Aber wie gesagt, das Zentrum ist diese leicht schräge Figur und vermutlich auch dann so die Entwicklung dessen, wie sie sich im weiteren Verlauf da anstellt und wie das rauskommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich dachte, ich hätte irgendwo auch mal ein paar Trailer gesehen, irgendwie, wo sie auch dann eine äußere Wandlung vollzieht, wo sie ein wenig attraktiver wirkt. Aber ich glaube, so dieser etwas cheesische Faktor oder cheesy Faktor, der wird natürlich die ganze Serie erhalten bleiben. Und davon lebt diese Serie. Die Jokes, muss ich sagen, also hier und da zünden sie schon. Also ich finde manches ganz witzig, aber es ist halt trotzdem auf einem, für mich hat es immer so einen leichten Touch der 80er Niveau, auch so von der Art, wie witzig das ist so. Also es ist immer so leicht angehaucht, nicht ganz. Ich glaube, insgesamt ist es gar nicht so unerfolgreich in Amerika, aber man muss definitiv wahrscheinlich ein, zwei Folgen sehen, um da irgendwie reinzukommen. Und deshalb kann ich gut verstehen, dass man eben da einige Ressentiments gegenüber dieser Serie hat, weil sie eben schon mit ganz skurrilen Figuren spielt und bewusst wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle anecken will. Alex, du konntest mit dieser Serie nun irgendwie so rein gar nichts anfangen. Du bist auch nicht so der Comedy-Typ per se, aber das war nun mal noch eine Schippe mehr drauf fürs Graben.
Ja, ich habe mich da ein bisschen schwer getan. Also ich kann mir schon vorstellen, was die damit wollen. So ein bisschen überdreht, ein bisschen überzeichnet alles und die Person ein bisschen krass dargestellt. Das mag, also es hat wieder dieses sehr alberne, ne? Diese alberne Darstellung, das kommt bestimmt gut an. Da gibt es ja einige Serien, die so sind. Aber ich konnte damit irgendwie, ich habe mich irgendwie so ein bisschen, ja, so fremdgeschämt, das ist ja übertrieben, aber so ein bisschen, ich fand es halt auch wieder zu albern. Eigentlich mag ich ja auch so alberne Sachen wie dieses Brooklyn Nine-Nine. Die war ja auch so übertreten, überzeichnet und albern, ne? Da fand ich es besser, aber hier fand ich es irgendwie echt ein bisschen peinlich, ein bisschen doof eigentlich, aber dumm. Also weil, ja, also klar, so Leute gibt's nicht, ne? Die dann so doof sind, aber wie du schon gesagt hast, dann werden auch andere so ganz komisch behandelt in der Serie, und das war ich auch ein bisschen seltsam, ein bisschen komisch. Und dann halt
einfach. Aber auch die Mutter, halt, also die hat ja auch ja. das gleiche Verhältnis zu ihrer Mutter. Also die nimmt die überhaupt nicht ernst. Der Vater läuft so als Mitläufer quasi mit. Und die Mutter wird die ganze Zeit nur runtergemacht. Die hat aber auch einen Tick weg. Die hat irgendwie so ein so ein Gelenkband oder irgend sowas, wo sie dann auch mal so mit Panther-Look das aufzieht und sich dann ganz attraktiv fühlt.
Da ist eigentlich
fühlt.
Gar nichts, ne? Gar nichts, keine Verletzung. Nee, und dann halt, dann diese Kombination halt, dass dann halt diese Schwester noch da ist, die halt so komplett normal ist halt, ne? So diese, also wenn alles albern ist, so wie die Flotters oder sowas damals, gab es ja auch schon was Ähnliches, dann macht's irgendwo, ist es auch noch Stimme, aber dann diese Kombination zwischen, ja, irgendwie ist die Miranda halt so komplett neben der Spur, aber alle anderen drumherum sind normal. Das habe ich nicht ganz kapiert. Ne?
Obwohl, das ist wahrscheinlich wieder so ein Mechanismus, ein Mittel, das ganz häufig ist, dass du halt wirklich so eine Familie hast, die so komplett abgehoben ist und einer ist halt so geerdet. Das sehe ich noch nicht so ganz das Problem, aber du hast schon recht. Also mit den Flotters ist diese restliche Familie wahrscheinlich ganz gut beschrieben, weil die haben ja alle irgendwie einen Knacks. Die haben auch alle so den Dresscode der Flotters. Also da ist alles ein bisschen cheesy angezogen und wie gesagt, ein komplett falsches Weltbild von sich oder in ihrer Umgebung oder sowas. Und die glaubt ja auch wirklich, also sie und ihr Vater glauben ja wirklich, dass die sind so diejenigen, die da den Ton angeben und alle anderen täuschen sich halt und sehen das wahre Potenzial nicht.
Ja, ich weiß nicht, so doof kann man auch nicht sein. Das ist halt, wie gesagt, bei Brooklyn Nine-Nine war das halt auch immer lustig gemacht und da hat man es auch nicht verfolgt genommen, aber ich glaube, die wollen das ja wirklich so darstellen, als wären die halt so doof, ne? Und soll man das für voll nehmen? Und das stört mich so an der Serie. Das ist dieses überdrehte Dummsein. Also das, ich habe mich echt auch schon gequält. Also ich habe da auch gesagt, das ist jetzt so doof. Also wirklich einfach nur doof, in Anführungsstrichen, dass ich es gar nicht mal lustig fand.
Obwohl ich das nachvollziehen kann. Ich muss dir da recht geben. Ich habe mir da auch mehr davon erwartet. Es gab ja schon ein paar Serien, die so auch so dieses 80er-Bild aufgegriffen haben. Aber hier ist es halt ein wieder so typischer Fall von sehr, sehr spezieller Humor, den man wahrscheinlich wirklich mögen muss, um der ganzen Sache da was abzugewinnen. Und wenn du dann einmal unten durch bist, wenn du schon die Charaktere nicht magst oder wenn du da ein Problem hast mit denen, ich glaube, dann bist du schnell der Seite, wo du sagst, nee, das guckst du dir oder tust du dir einfach nicht mehr an, dann bist du halt weg vom Fenster.
Ja, wie gesagt, also ich meins ist es nicht, ich kann es auch nicht wirklich empfehlen als Comedy Serie. Also da muss man schon sehr, sehr speziell sein, dass einem das gefällt. Vielleicht ist es was für Annemarie, die soll mal reingucken, die mag ja manchmal so trashy Sachen, wo sie sich immer weghauen kann von Lachen. Da kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, in der großen Breite wird das nicht so erfolgreich sein. Aber wenn du so sagst, die gehen immer sehr, sehr auf YouTube ein, ist das eigentlich von YouTube auch produziert worden oder haben die da irgendwie Aktien drin? Oder?
Nee, ich denke mal, dadurch, dass das Netflix Original ist, ist das direkt von denen, vermute ich mal irgendwie, die Produktionsfirma, ich habe gerade geguckt, steht zwar eine andere da, aber halt auf Netflix produziert. Nur die, wie gesagt, diese Hauptdarstellerin, diese Colin Bellinger, die hat wohl irgendwie einen YouTube-Kanal gehabt und ist darüber halt schon relativ berühmt geworden. Mal gucken, was die, achso, und Live-Comedy hat sie auch gemacht. Ich habe mal auf ihre Seite geguckt. Also die Stand-Up-Comedian und YouTube-Personality. Und es ist wohl auch eine Kunstfigur von ihr. Also genau diese etwas schräge Tante. Also das ist das, was dann ihr Sketch-Programm oder wie auch immer dann war. Also das macht sie halt schon eine ganze Weile. Aber insofern ist es halt trotzdem, ich weiß nicht, es ist nicht so richtig. Vielleicht ist es auch nicht unsere Zeit, ich weiß es nicht, ob das für das jüngere Publikum eher was ist, die da noch was mit anfangen können, aber es spielt ja auch nicht so auf dieser, ich sag mal, neuzeitlichen YouTube-Stars oder irgendwas an, wo man sagt, da hat man noch so ein bisschen eine Verbindung mit, also das ist ja nur, sind vielleicht die Anfänge, vielleicht kommt am Ende nochmal sowas, ja, hier und jetzt, sind wir in der Gegenwart angekommen, keine Ahnung.
Ja. Wer weiß. Also wie gesagt, ich meins ist es nicht und ich würde es auch nicht empfehlen. Da gibt es wahrscheinlich bessere Sachen, die man gucken kann, aber ja.
Also kurz und schmerzlos, also war bei mir auch von den dreien die persönlich schlechteste, der konnte ich am wenigsten abgewinnen, obwohl ich, wie gesagt, zugeben muss, ich werde noch ein, zwei Folgen mal reingucken, ob das irgendwie sich einfach dieses Schema ändert oder so oder ob man dann vielleicht noch zwei, drei Folgen da was hat. Also ich fand es jetzt nicht so off, also nicht so sehr daneben, dass ich sage, muss ich gar nicht gucken, aber ich kann gut nachvollziehen, dass man dem nichts abgewinnen kann. Insofern, ich weiß nicht, hast du den Trailer am Anfang geguckt, also vorher geguckt?
Nö.
Hast direkt reingeguckt. Dann fand ich den ein wenig, wahrscheinlich noch gut zusammengeschnitten. Also da fand ich noch so, war so ein bisschen, hat es für mich zumindest mehr versprochen am Ende.
Mhm.
Ja, aber trotzdem. Na gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach direkt zur nächsten Serie und das war auch eine, da hatten wir uns im Vorfeld schon mal drüber unterhalten, Kevin Can Wait, direkt, nicht in verliebt, das ist blöd, aber wir haben zumindest drauf gehofft, dass es ähnlich was Tolles ist wie The King of Queens. das wir damals ja alle so gemocht hatten. Ich muss sagen, ich habe hier habe ich 2 Folgen gesehen. Na, die erste Staffel wird 22 Episoden haben, ging aber auch, also Haters Back Off geht jeweils eine halbe Stunde. Ich meine, ich weiß gar nicht, es geht auch nicht wirklich eine halbe Stunde, das glaube ich Vor- und Abspann, sagen wir mal 25 Minuten. Kevin Can Wait ist so eine typische 20 Minuten, 22 Minuten Sitcom. Also ganz, 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 ganz klassisches Format. Und Alex wird uns vielleicht mal ganz kurz sagen, worum es denn dabei eigentlich geht.
Ja, genau. Also wir waren ja so heiß drauf, weil wir ja alle außer Annemarie King of Queens komplett gesehen haben damals. Wann war das? Vor 10 Jahren? Doch schon lange her, ne?
King of Queens, ja.
Ja, mit Sicherheit, ne? 10 Jahre her. Da war ja der Kevin James, war ja seine Anfangszeit, wo der so als Comedian gestartet ist und ziemlich erfolgreich war. Also war eine sehr erfolgreiche, langgehende Serie.
Letzte Folge 2007, so lange ist das schon her. Also von 98 bis 2007.
Ja, doch 10 Jahre.
Hätte ich aber auch nicht gedacht. Also ich hätte jetzt gedacht, ein bisschen jünger.
Die Zeit vergeht. Genau, er hat ja auch viele Filme gemacht, so immer im gleichen Stil, so der lustige Dicke, kann man mal so bezeichnen. Und jetzt hat er halt eine neue Comedy-Serie rausgebracht, ist aber auch Producer, Kevin Can Wait. Und da geht es eigentlich darum, er wieder Familientyp, Ehemann, diesmal mit Kindern, hat einen Sohn und 2 Töchter, wieder eine sehr, was heißt, wieder eine attraktive Ehefrau.
Die gefühlt 20 Jahre oder 30 Jahre jünger aussieht, was irgendwie überhaupt nicht passt.
Richtig. Aber. Irgendwoher kannte ich die auch vom Gesicht her, müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, keine Ahnung, muss schon mal gucken, ob man die irgendwo anders herkannte. Kannst du nebenher mal machen. Mhm. Auf jeden Fall ist er pensionierter Polizist, was ich auch ein bisschen komisch finde. So, sag mal, ich schätze ihn so in der Serie 45, sag ich mal so.
Maximal 50 das, vielleicht, wenn es hochkommt.
Ja, maximal. Und dann ist man schon pensioniert. War ja auch ein bisschen seltsam. Gut, ist, muss man nicht lange hinterfragen. Ist aber so, muss man hinnehmen. Auf jeden Fall, erste Folge ist also sein erster Tag so als Pensionär. Man lernt so die Familie kennen, seine Tochter und sein Sohn leben halt noch sind halt noch relativ klein, oder klein, so der Sohn vielleicht so 8, 9, vielleicht 10, die Tochter 13, 14. Und dann haben sie halt noch eine Tochter, die schon außerhalb studiert. Die lernt man dann später kennen. Und er halt so erster Tag, pensioniert, will das Leben jetzt anfangen zu genießen, hat irgendwie so einen Hobbyraum, wo er sich irgendwie die mega coolen Sachen reinstellen will und endlich sein Leben so ein bisschen genießen will. Hat auch seine Homies so um sich herum. So wie halt auch bei King of Queens, hat er auch so seine Freunde, seine Gang, sag ich mal. Hat er jetzt da auch. Sind nicht die gleichen wie bei King of Queens, aber halt auch so wieder seine Jungs halt. Planen so total verrückte Sachen, Paintball und Go-Kart fahren und so halt. Also so Quatsch-Sachen, also Jungs-Sachen halt. Ne?
Wobei, darf ich dich mal ganz unterbrechen, wobei mich das sofort wieder an, hieß das der Film nicht Kindsköpfe oder so?
Ja, doch, Kindsköpfe.
Naja, war da nicht auch so eine Szene, wo die auch mit so Go-Kart durch die Gegend gedödelt
sind? Ja, kann gut sein. Also ich habe die Filme jetzt nicht so mehr im Gehirn. Aber kann gut sein, dass es auch sowas gab. Das kann durchaus gut sein. Ja, genau. Und dann geht's halt drumherum in der ersten Folge, dass halt die Tochter, die halt außerhalb, die halt ausgezogen ist, wieder nach Hause kommt und ihm halt auf der Pensions- oder auf der Rentenfeier, wie sagen wir das?
Abschiedsfeier.
Abschiedsfeier irgendwie, wo er halt dann so ein bisschen Party macht bei seinem letzten Tag, halt seinen ihren Freund vorstellt oder vorstellen will. Ne? Und ja, klassische Sitcom ist halt ein sportlicher, gut aussehender Typ, der halt auch Polizisten in der Familie hat und irgendwie Baseball spielt hin und her. Und dann einen so ein bisschen Nerd noch, so ein Computer-Nerd, nicht groß, nicht gut gebaut. Und er denkt halt auch immer, der gut aussehende Sportler ist halt der neue Freund meiner Tochter und freut es sich schon. Und dann kommt halt raus, dass halt der Computer-Nerd halt der Freund ist. Und da halt klassisches großes Drama in der Sitcom, ne, große Diskussion. Und dann kommt halt noch raus, dass sie auch verlobt sind und dann ist halt komplett Ausraster bei ihm, ne, und kann das gar nicht verstehen und ist halt alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, und dann halt auch, wie es halt in der klassischen Sitcom ist, stellt er halt seine Tochter da vor die Rede und würde es da verstehen und will sie ausreden und schafft es aber nicht. Und dann, klassische Sitcom, dann akzeptiert er das halt, die Situation, und sagt halt, ja, und dann ist es halt so, und dann akzeptiert er stehen und dann zieht sie halt bei mir ein und zieht halt in den Hobbyraum wo er eigentlich seinen Spaß oder sein Leben da machen wollte jetzt. Und dann sagt er halt auch noch oder entscheidet halt auch, dass er noch nebenher noch arbeiten geht, dann halt, um halt das alles finanziell stemmen zu können. Naja, und das ist dann, geht dann halt so die erste Folge aus, dass er halt so seinen Lebenstraum so ein bisschen gerade platzt und er halt für seine Familie dann doch irgendwie da sein muss und ja, so der Gutmensch ist und ja, dann sich aufopfert, ne? Und dann alles für seine Familie macht. So, das ist im Prinzip so die erste Folge. Ich weiß nicht, wie es dann weiter aufbaut. Du hast die zweite schon gesehen, dann kannst du gleich nochmal zu sagen. Im Prinzip ist es eine ganz nette, kleine Comedy-Serie. Ne? Also es ist wieder so eine Familiengeschichte oder Familiending. Ganz, ganz klassisch. Auch die ganzen Elemente sind ganz klassisch Sitcom. Es sind auf jeden Fall so ein paar Lacher dabei, aber es ist nicht zu vergleichen mit King of Queens damals. Also das hat ein ganz anderes Format gehabt, ganz andere Comedy dahinter gehabt. Also er selber als Schauspieler ist wirklich gut. Ich mag den auch, der mit seiner Art, mit seiner plumpen Art oder wie er manchmal so einfach Situationskomik darstellt. Das ist wirklich ganz, ganz schön anzugucken. Ist ein cooler Typ. Also ich wirklich mir gefällt er. Aber das Ganze drumherum ist halt nicht neu. Es ist halt so ein bisschen altbacken und so ein bisschen ja vorhersehbar auch. Es ist halt ja eine ganz einfache Sitcom. Ne? Da kann man nicht viel falsch machen, aber es ist auch kein Riesenerkenntnis. Von daher.
Was ich so ein bisschen schade finde, ich gehe mal bei mir kurz dazwischen, du kannst dann gleich nochmal so dein Fazit dazu sagen. Ich bin in gewisser Weise schon maßlos enttäuscht, ist da vielleicht übertrieben, aber das war ganz witzig, weil er da mit dabei ist. Aber man merkt halt auch, das Problem ist halt immer, wenn, wie du schon sagtest, also der ist da produziert mit, also zumindest wird er mal als Producer genannt, hat sicherlich das Ding auch geschrieben. Das heißt also, die ganze Serie ist eigentlich sehr, sehr um ihn gedreht und es wirkt aber dadurch auch ein wenig unecht. Allein die Frau, wie wir schon sagten, also die ist halt gefühlt, die könnte auch seine große Tochter sein irgendwie. Die wirkt ein bisschen seltsam, wenn man da wesentlich gesagt hat, okay, ist die zweite, also die neue Frau irgendwie, es gibt noch eine Ex-Frau oder irgend sowas, dann hätte das zumindest als Bild irgendwie so halbwegs gepasst. Aber, und dann ist es wirklich ein extrem ganz, ganz klassisches Strickmuster, da ist nichts originell dran. Wie gesagt, du hast diesen Kopf, der da in Rente geht, also sich zur Ruhe setzt und aber schon von Hause aus weiß, sie müssen die Garage irgendwie vermieten, um überhaupt über die Runden zu kommen, was schon ein bisschen seltsam ist. Der sieht, wie du schon sagtest, gar nicht so alt aus. Der hat die ganz hochtrabenden Pläne, kauft so jeden Scheiß wie so ein Kleinkind. Was mich dann, wie gesagt, an diesen Film, was habe ich gesagt, Kindsköpfe oder wie das hieß da, wo es da eins und zwei gibt, erinnert, wo auch Szenen dann wirklich aus diesem Film mit diesem Go-Kart-Dingsbums, bin ich mir relativ sicher, dass das in diesem Film auch mit dabei war, was ich dann auch wieder schade finde, weil das halt nur zweitverwertetes Material ist und dann hast du dieses wirklich ganz typische Strickmuster, was man gefühlt auch bei jeder anderen, was man zuletzt gesprochen hier Last Man Standing mit Tim Allen, das war wenigstens dann noch ein wenig neu, aber da kommen ähnliche Muster, also weißt du, die eine Tochter ist eigentlich schon raus und dann stellt sie heraus, ja, sie muss jetzt irgendwie in einem Restaurant arbeiten, um über die Runden zu kommen, um das alles zu finanzieren und dann nimmt sie ihn mit rein, samt, wie gesagt, dem potenziellen Schwiegersohn und sowas, der natürlich der totale Nerd ist, aber potenziell immer die Millionen-App entwickelt. Und so viel als Spoiler vielleicht vorweg, in der zweiten Folge ist er dann eingezogen und der ist dann wirklich auch so das jammernde Weichei. Also er guckt dann irgendwelche Sendungen und dann muss der pausenlos heulen, was natürlich Kevin so, also den Hausherrn maßlos aufregt, weil er halt so der gestandene Mann ist irgendwie. Aber gleichzeitig er auch, das war im Piloten, glaube ich, auch schon immer rumjammert, er dann so quasi eine Schulterverletzung hat, wo er eingecremt werden muss, weil er immer den Kaffeetasse irgendwo runterholen muss, weil seine Frau angeblich die ganze Bude nach ihren Bedürfnissen eingerichtet hat, was die Männer wieder ihn aufmachen. Also insgesamt spielt das Ganze halt leider mit sehr vielen Stereotypen Elementen, nach meinem Geschmack, also sehr vielen Stereotypen Elementen, die Sache irgendwie ein bisschen für mich hinten runterfallen lassen. Was ich schön fand oder interessant fand, einer der Freunde, die immer kommen, dieser Feuerwehrmann, ich weiß gar nicht, wie der
ist. Sein Bruder.
Ja, der ist auch sein Bruder. In der Serie sein Bruder. Der hat ja auch bei King of Queens mitgespielt. Der war ja dieser Danny Heffermann, der da mit ihm da immer dieser.
Sein Bruder.
In der King of Queens war es der Bruder?
Naja.
Also, okay. Aber nee, ich dachte, der Serie ist er nicht jetzt hier der Bruder, ne?
Doch, auch.
Auch wieder der Bruder.
Ja.
Also das fand ich ganz nett.
Sein Bruder, weiß es nicht.
Nee, der heißt Gary Valentin. Ich denke mal nicht, dass das sein Bruder ist. Aber das fand ich halt irgendwie nett. Aber dann war das Gleiche wieder in grün. Also man spielt wieder an ein bekanntes Schema, was irgendwie funktioniert hat, nochmal an oder greift das wieder auf, dieses Ding. Und insofern, ja, verpufft das ein wenig. Also wenn, wie gesagt, wenn das nicht Kevin James gewesen wäre, wäre das wirklich eine 0815-Comedy, die keinen Schwein interessiert. Und dem fehlen halt aber auch so Charaktere, die es bei King of Queens halt ausgemacht haben. Also die Frau ist kein wirklicher Gegenspieler. Die, wie hieß die? Die Carrie in King of Queens, ja. Die hatte halt so Haare auf den Zehen. Die hat sich nichts gefallen lassen. Hier ist es eher so ein Püppchen, weißt du, das so dem Mann alles recht macht. Das ist blöd. Was bei King of Queens auch grandios war, war halt hier der Schwiegervater, der im Keller wohnte, hier gespielt Arthur. Von Jerry Stiller. Arthur, genau. Der war halt cool. Und hier sind es einfach wirklich so eine Kombination aus ganz vielen Schauspielern, die gefühlt, wie gesagt, es ist all nur dem Kevin James recht machen wollen, da nirgendwo anecken, kein bisschen Dynamik reinbringen. Und ich denke mal, also wenn das sich nicht irgendwie ändert über die nächsten Episoden, dann wird das der Tod, also nach meinem Geschmack, der Tod dieser Serie sein, weil dann will man das nicht gucken, dann ist da halt irgendwie nichts spannend dran.
Stimmt.
Für meinen Geschmack. Es wird, wie gesagt, 22 Episoden erstmal geben in der ersten Staffel. Läuft natürlich auch bei CBS. Ich glaube, das war auch der Haussender von King of Queens. Und ich hatte mir da irgendwie ein wenig mehr davon, wie ich schon sagte, mehr erhofft, weil ich dachte einfach, da ist irgendwie, der kann es halt anders, aber wahrscheinlich, das ist immer das altbekannte Problem, wenn du einen, so ich sag mal so, einen Star hast, der sich dann die Serie selber zusammenschreibt, der, was als Kinofilm vielleicht funktioniert, klappt dann eben so hier in diesem komprimierten Ding meiner Ansicht nach nicht so. Fand ich ein bisschen schade.
Ja, stimmt.
Wirst du demzufolge wahrscheinlich auch nicht weiter gucken, oder?
Nein, ganz ehrlich, das ist mir jetzt, da ist mir die Zeit zu schade, das mache ich nicht. Dafür war es wirklich zu langweilig und zu monoton.
Und dabei habe ich, wie gesagt, schon zwei Folgen geguckt wie gesagt, du hast dann immer dieses, also wirklich dieses ganz, ganz klassische Sitcom-Format, also du hast dann dieses Haus und weißt, und dann links die Küche, rechts das Wohnzimmer und dann irgendwo das Schlafzimmer noch und dazwischen spielen sich quasi sämtliche Witze oder vermeintlichen Witze ab und es lässt halt so ein wenig noch die Dynamik mit den einzelnen Charakteren vermissen und auch seine Buddies, die da mal rüberkommen. Das war bei King of Queens ja immer irgendwie cool, die waren alle irgendwie, hatten alle Ecken und Kanten, da war immer irgendeiner dabei, der unangepasst war und die meckern zwar rum über sein Haus und dass er so quasi ein Pantoffelheld ist, aber ja, da fehlt so ein bisschen der Drive, leider. Na gut, also Kevin Can Wait, eher so, Daumen nach unten könnte man fast sagen, geringfügig, für meinen Geschmack geringfügig besser als Haters Back Off, aber auch alles nur dem Hauptdarsteller zu verdanken.
Ja.
Dann kommen wir mal ohne Umschweife, machen wir halt im Schweinsgalopp quasi durch zur nächsten Serie. Midnight Diner Tokyo Stories. Eine japanische Serie mit Anthologie-Charakter, um es mal so auszudrücken. Anthologie heißt also, das kennen wir ja, dass im Prinzip die Hauptstory in jeder einzelnen Episode eine andere ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt waren. Weißt du, es 6 Folgen oder 8 Folgen? Es waren jedenfalls nicht so viele. Auch die Laufzeit per se ist nicht, 10 Episoden sind das, ist nicht so lang, sind auch so 20 Minuten, also ist dann mal schnell weggeguckt. Und ich muss sagen, ich bin da ein wenig mit der falschen oder unter einer falschen Prämisse an diese Serie gegangen, weil ich hatte eher gedacht, dass es schon so Richtung Kochserie geht, also dass man so ein bisschen die kulinarischen Köstlichkeiten von Tokio oder irgend sowas unter die Lupe nimmt. In dem Fall ist es eher so, der Eröffnungs, die Eröffnungskamerafahrt, die ist eigentlich noch ganz cool gemacht, die zeigt eben diesen Diner in Tokio, der, wie er so schön sagt, dann anfängt zu arbeiten, wenn alle anderen ins Bett gehen, und er macht es so, dass er quasi von Mitternacht bis früh um 7 arbeitet. Und da denkt man sich, wer soll da schon groß kommen, aber daraus zieht wiederum diese Serie seine Geschichten, denn seine Kunden, die kommen dann dorthin und unterhalten sich mit ihm, so ein bisschen, sagen wir, der Friseur oder derjenige, der Beichtvater sozusagen ist. Er hat ein sehr, sehr minimal abgespecktes Menü, da gibt es auch nicht wirklich viel, aber die Leute, Taxifahrer und so, die da Transvestiten und sowas, die halt irgendwie arbeiten und nach Hause kommen, gehen dort halt hin und schütten ihr Herz so ein bisschen aus und unterhalten sich so ein bisschen, und darüber entspinnen sich diese Geschichten. Und ich muss sagen, auch wenn das, jetzt überlege ich gerade, es war doch Originalton, also japanisch mit englischen Untertiteln, ne? Oder mit deutschen, je nachdem, was man einstellt, glaube ich. Kann man auch nicht umstellen, also es bleibt der Originalton, aber es ist vom Text, der ist nicht so, dass es unheimlich anstrengend ist, da das in Untertiteln zu verfolgen, aber muss man halt wissen, original, japanisch, mit deutschen, englischen Untertiteln, je nach Wahl. Und ich muss sagen, dafür, dass es mich im ersten Moment so ein wenig abgeschreckt hat, weil es wirkt vielleicht vom Rahmen Ambiente so ein wenig wie Ditsche, könnte man vielleicht sagen. Auch so ein Liebesbude. Und da kommen Leute hin und dann entspinnt sich was. Und hier ist es halt die Charaktere, die reinkommen, der Radiomoderator in der Pilotfolge, die Taxifahrerin und die, lass noch mal die Katze aus dem Sack, die hat... Die erkennt der Radiomoderator und er weiß, dass es halt so eine, ich sag es mal, vor 20 Jahren war das eine Ranger-Tralala-Superheldin, die mittlerweile als Taxifahrerin tätig ist. Und es in dieser Folge, in dieser Pilotfolge, lernt man dann so langsam so dieses menschliche Drama, warum sie aufgehört hat, Fernsehstar zu sein, warum er quasi immer noch so in sie verliebt ist, wie sich das dann miteinander agiert und was es dann auch innerhalb dieser Serie für Probleme gab, warum sie sich da zurückgezogen hat und sowas. Also es entfaltet sich sehr langsam, aber durchaus, also zumindest für mich eine sehr interessante Kombination, sodass ich da wirklich auch Spaß dran hatte, mir das anzuschauen. Der, wie gesagt, Kochaspekt, der ist da leider irgendwie sehr, sehr wenig vertreten. Ja. Am Anfang dachte ich noch, es wäre ein wenig mehr, weil die bestellen halt, keine Ahnung, irgendeine, ich sage jetzt mal, Miso-Suppe mit Nudeln und sowas und die Taxifahrerin kommt rein und die will halt quasi nur diese Gemüsesuppe und eben nichts anderes haben. Und er sagt halt auch immer, das ist dann auch, glaube ich, in der zweiten oder in einer weiteren Folge, er macht auch andere Sachen, wenn die Kunden das wollen, wenn es irgendwie machbar ist mit den Zutaten, die da sind. Aber das Angebot ist beschränkt und die ganze Geschichte entspinnt sich quasi daraus, dass er so schaut, warum ist die jetzt diese Miso-Suppe ohne diese Nudeln, sondern nur mit Gemüse und so, und da entspinnt sich so diese ganze Geschichte. Man hat zwar, wie gesagt, einen minimalen Aspekt immer dann pro Folge, der so ein wenig, sage ich mal, die kulinarischen Hintergründe da vielleicht ein wenig beleuchtet, aber sehr ganz, ganz marginal und dezent. Also da ist es nicht besonders stark ausgeprägt. Da kann man auch nicht zu viel erwarten, als dass da irgendwie sehr viel kommen wird. Und das macht die Serie vielleicht auch wirklich dann zu einem Special Interest im wahrsten Sinne des Wortes, denn man muss das schon irgendwie mögen. Es ist eine sehr, auch von der Erzählweise her, ein wenig langsamer erzählte Geschichte. Man lässt sich da Zeit mit leicht cheesy Aspekten, logischerweise immer. Aber im Großen und Ganzen, also mich hat es insofern überzeugt, dass es halt mal ein anderes Format ist und irgendwie interessant ist. Ich konnte dem was abgewinnen. Bei dir, dir ging es komplett vorbei, oder?
Ja, vielleicht lag es auch daran, dass ich ohrzeitmäßig relativ spät geguckt habe. Und dann allein der Fakt, dass ich da mitlesen müsste, fand ich schon ein bisschen nervig. Das per se ist ja nicht Schlimmes, aber irgendwie ist man es gar nicht mehr gewohnt heutzutage, da mitzulesen. Und dann fand ich, wie du schon gesagt hast, etwas, hat sich einfach ein bisschen gezogen, ne? Und die Geschichte ist halt doch sehr langsam, baut die sich auf und man weiß eigentlich gar nicht, was die eigentlich am Anfang von einem wollen, so richtig. Und dann halt so diese belanglose Sache, dass die halt dann keine Nudeln in der Suppe isst und dass sich das dann irgendwie so drauf aufbaut und ja, diese Taxifahrerin oder diese Chauffeurin dann halt da ja, was Besonderes ist und das ist so richtig, es war nicht meine Geschichte. Also ich wusste nicht so richtig, was wollte der Künstler mir damit sagen. Also das war schon sehr, sehr schwierig. Also es ist wirklich nur für Spezielle wahrscheinlich gemacht. Ich weiß nicht, ob das, wie gut das jetzt da in Japan angekommen ist.
Unheimlich gut. Ich habe ja mal geguckt, weil ich hatte mich ja, wie gesagt, ich hatte mir da wirklich was anderes drunter vorgestellt. Deswegen hatte ich es auch vorgeschlagen, sonst hätte ich es gewusst, dass es eben auch japanisch mit Englisch, also Englisch, Deutsch, wie auch immer, Unheil ist. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ist vielleicht doch nicht so richtig. Und dann hatte ich im Anfang, im Nachklang mal ein bisschen gegoogelt und geguckt und sagt, und es ist halt in Japan ein Kassenschlager, wirklich ein unheimlich erfolgreiches Ding. Basiert wohl auf einem noch erfolgreicheren Manga, der sich millionenfach verkauft hat und diese zentrische aufgebaute, also ich glaube, jede Episode ist es auch ein anderes Gericht, das so ein bisschen im Fokus steht. Insofern ist es schon dieses von mir angedachte Koch-Erlebnis, aber sehr, sehr dezent und dann ist halt, wie gesagt, so dieser Anthologie-Charakter, jedes Mal ein anderer Gast, der reinkommt und der emotional oder irgendein Problem hat oder irgendeinen Ballast mit sich trägt und der dann getragen wird. Also es ist wirklich dieses klassische. Ja. Ich komme, bei uns wäre es ein Bar-Drama wahrscheinlich, weißt du, oder hier Ditsche, der kommt ja auch immer da, erzählt seinen Blödsinn da, aber und der Koch hört halt zu und gibt den was und ich finde halt auch das Setting, es ist wirklich so ein kleiner Hinterhofladen, ganz, ganz dezent, aber.
Ja, also man kann halt aber auch ein bisschen mehr rein interpretieren, als es ist, ne, also. Ich weiß nicht, also so richtig mitgerissen hat es mich nicht. Also das ist schon schwer, sehr speziell, sag ich mal. Also die ganze ist eine sehr ruhige Sache, speziell. Und Ja, mit Sicherheit hat seine Fans haben, ne, und seine Gucker. Aber mich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich gereizt oder mitgerissen, dass ich jetzt da mir noch was angucke. Und daher von mir auch lieber hier eher einen Daumen runter. Also, nee, nicht meins gewesen.
Wobei ich sagen muss, also ich werde zu Ende schauen. Es sind, was hat er gesagt, nur 10 Episoden, 20 Minuten. Mhm. Also, hast du ja. Ist ja nicht viel. Und wie gesagt, mir gefällt dieses Rahmending. Und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich momentan auch eher so YouTube-Sachen gucke. Und da gibt es halt auch ganz viele, die Food Hunter, Ranger Geschichten, die halt so durch diese ganzen asiatischen Länder reisen und sich dann so die ganzen lokalen Besonderheiten anschauen. Wobei, wir haben wieder beim Thema, das manchmal auch sehr, sehr speziell ist, was dort an Leckerbissen gereicht wird. Also das reicht dann so von, was war das Letzte, was ich gesehen habe, wo ich mir dachte, muss man nicht unbedingt essen. Also so Makrelenköpfe, also die Fische, dann aber frittiert und dann essen die halt den ganzen Kopf, was wir weghauen würden oder für eine Fischsuppe vielleicht noch. Ich finde es aber trotzdem spannend zu sehen, wie weit das geht und aus diesem, ich sag mal, kulinarischen Aspekt und auch diesem, wie gesagt, ich finde das Drama, es geht. Also du merkst schon, dass das ein anderer Kulturkreis ist, gerade so in dieser Pilotfolge mit diesem Power Rangers, waren das Power Ranger irgendwie? Ja, doch schon so. Das hat schon sehr, sehr seltsamen Charakter und es wirkt dann stellenweise für mich auch eher wie so ein Theaterstück, weil halt kaum Bewegung ist. Es ist halt ganz oft, also wahrscheinlich eine Kamera, eine Einstellung und dann unterhalten die sich, agieren miteinander und dann wird selten irgendwie jetzt hin und her geschnitten und sowas. Aber man muss es mögen, man muss da einen gewissen Faible dafür haben und dann kann man dem Ding was abgewinnen und einfach mal reingucken, würde ich sagen. Auch wenn Alex da die Punktzahl weit nach unten schraubt. Für mich war es, für mich persönlich, die beste Serie innerhalb dieser drei Serien, die wir jetzt hier besprochen haben. Sogar reizvoller als Kevin Can Wait, muss man
ja, anders sagen. Anders halt, ne? Kann man schwer vergleichen, die beiden.
Ne? Ja, anders, aber wenn ich jetzt sage, ich dürfte nur eine weitergucken, dann wäre es eher die hätte den größten Reiz für mich und das, was ich ja auch noch spannend finde, aber das, ich weiß nicht, ob das, eher der Schauspieler hat ja auch so eine, also der wie sagt man das, der Diner Owner, also der das Ding da besitzt, so eine Narbe im Gesicht, die jetzt also sehr prominent ist, die jetzt im Piloten noch nicht irgendwie thematisiert ist. Kann auch sein, dass der Schauspieler diese Narbe hat, weiß ich jetzt nicht. Aber insofern wäre es für mich halt spannend, noch rauszukriegen, ob das irgendwie da irgendwas mit dranhängt, ob da noch irgendwas kommt, warum er überhaupt in solchen ganz seltsamen Arbeitszeiten da tätig ist. Also so von Mitternacht bis 7. Das ist ja schon irgendwie ein Ding, was wahrscheinlich in ganz, ganz wenigen Städten der Welt nur überhaupt funktioniert. Ja, also stell dir mal in Düsseldorf so ein Ding vor, das dann nur in diesen Kernzeiten aufhat, wenn du nicht da vielleicht gerade neben dem Rotlichtbezirk oder irgendeiner Disco arbeitest.
Ich sag mal, wir haben auch einen Dönermann, der hat 14 Stunden offen.
Ja. Muss es anscheinend irgendwie funktionieren, ne?
Ja, sicher. Taxifahrer muss immer was essen.
Ja, vielleicht aus der Sicht. Taxifahrer kam ja auch hin in der ersten Folge, insofern passt das schon.
Siehst du?
Na gut, also, ihr seht schon, Midnight Diner in Tokio, in Anführungszeichen, also bei Netflix verfügbar, könnt ihr euch angucken. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr reingucken. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, so einen Trailer sich da mal anzuschauen. Wie gesagt, der Hinweis ist in der Originalsprache, in Japanisch, mit englischen oder deutschen Untertiteln. Insofern muss man da vielleicht auch ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, Fokus investieren. Da kann man nebenbei nicht noch groß was anderes machen, weil sonst verkriegt man von dieser Geschichte an sich nichts mit. Aber ansonsten lässt es sich eigentlich gut lesen und ist ruckzuck runter. So. Dann soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Drei Serien ganz unterschiedlicher Ausrichtung eigentlich. Von Trash zu normaler Sitcom zu etwas exotischem Fernsehformat. Aber ich finde es trotzdem cool, dass das Netflix das eben so anbietet. Und dann kann man da auch mal in sowas reingucken, weil ich glaube, sowas würde im normalen Free-TV im Fernsehen vielleicht auf Arte laufen, oder? Das wäre so typischer Arte-Beitrag eigentlich. Aber ansonsten denke ich mal, kommt man da nicht so richtig. Gut, dann war's das. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder vollzählig und dann mit dem bereits angekündigten Remakes von Fernsehserien und Fernsehfilmen. Und seid gespannt. Die sind dann auch insgesamt alle, glaube ich, ein wenig länger. Hier seid ihr ja, wenn ihr alle drei Serien guckt, in einer Stunde durch. Oder etwas mehr als eine Stunde? Nee, eine Stunde.
Bitte mehr als eine Stunde.
Ja, na gut, etwas mehr als eine Stunde. Aber nicht viel. So, dann soll es das gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ja, tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net Ihr hört Fortsetzung folgt dem Podcast. Ach, Scheiße.
Na Mensch.